Ja, guten Morgen. Wieder mal willkommen zu Multimedia im Netz. Multimedia im Netz, Entschuldigung. Wir sind schon ziemlich weit, wie Sie sehen. Es geht so langsam aufs Ende zu, was ja auch von der Zeit her angemessen ist. Vielleicht mal vorweg vom Ablauf her. Sie sehen hier ganz aufwendig 4 Kapitel eigentlich noch, 11, 12, 13, 14. Das wird aber relativ zügig gehen, weil ich mich heute mit Kapitel 11 und 12 befassen will. Das Kapitel 11 ist eigentlich mehr so ein kleiner Rest im Prinzip, der in dem nicht so viel zu sagen ist. Kapitel 12 wird heute einen Schwerpunkt bilden. Dann Kapitel 13 ist logischerweise dann für die nächste Woche. Und Sie sehen schon, Kapitel 14 ist dann so ein Ausblickskapitel, was eigentlich nur noch einen halben Termin bestenfalls füllen wird. Das heißt, im Prinzip ist nächste Woche das letzte Mal, dass wirklich relevanter Stoff in der Vorlesung auftaucht. Und der übernächste Termin ist dann so ein bisschen abrunden, vielleicht wiederholen und Ausblick. Und wird nicht die vollen 3 Stunden, also 62 Minuten Anspruch nehmen, sondern vielleicht die Hälfte oder so. Und dann in der letzten Semesterwoche noch theoretisch ein Termin, ist die Vorlesung dann natürlich nicht mehr. Also insofern sind wir jetzt wirklich ziemlich in der Nähe des Endes. Und Sie sehen auch, dass dieser Teil 4 vergleichsweise nicht so aufwendig ist wie die anderen Teile. Was ich bei dem Kapitel 11 zu sagen habe, ist eigentlich zum gewissen Teil Wiederholung. Darum habe ich es jetzt so ein bisschen reduziert und an so eine Randposition geschoben. Vieles von dem, was da jetzt kommt, kennen Sie eigentlich von den Grundlagen her, das ordnet es jetzt vielleicht noch so ein bisschen ein. Weil wir haben uns ja in dem ganzen rosa Kapitel, also neun oder rosa Bereich hier, Kapitel 9, 10, 11, mit Verteilung von Multimedia-Inhalten befasst, also sprich entweder vorproduzierte oder live entstehende Video- und Audioströme, wie die übers Netz transportiert werden können. Haben uns angeschaut, wie das technisch geht, was Streaming eigentlich heißt, haben uns bestimmte Anwendungsbereiche angeschaut, zum Beispiel wie Radio, Fernsehen, die klassischen Medien sich darstellen unter diesen Rahmenbedingungen. Und das Thema, das das jetzt so ein bisschen abrunden sollte, ist einfach die Frage, wie schaut es denn vom Produzieren der Inhalte hier aus, auf was muss man dabei achten und welche Lösungen gibt es denn grundsätzlich, um ja, die Produktion solcher Inhalte, die dann letztlich über Streaming-Architekturen verbreitet werden, vernünftig zu verwalten, was also dann in Richtung Content Management geht. Und das ist also das kleine Kapitelchen jetzt, das von 11 übrig geblieben ist. Dort geht es um 3 Themen. Das eine ist die Codierung und insbesondere Transkodierung, werde ich gleich erklären. Dann Produktionsketten für Medieninhalte unter den Rahmenbedingungen, dass die eben übers Netz vertrieben werden sozusagen. Und eben ja, Inhaltsmanagement, Content Management für Mediendaten, was sehr häufig unter dem Titel Media Asset Management läuft. Ja, kodieren und transkodieren. Also hier ist so ein bisschen der Unterschied nochmal erklärt. Wir haben ja im Prinzip eine Kamera auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir Videoströme, die dann ausgespielt werden von irgendeinem Server. Und da gibt es natürlich die eine ganz banale Lösung, dass wenn man jetzt insbesondere einen Live-Strom hat, dass die Codierung eben in Realzeit passiert. Das heißt, wir haben aus der Kamera, sozusagen an die Kamera angeschlossen, einen Encoder, der direkt in Realzeit oder mit einer geringen Verzögerung zum Beispiel einen MPEG-Strom erzeugt, der dann gepuffert wird und auch archiviert wird und aber im Prinzip mit auch sehr kurzer Zeitverzögerung ausgespielt wird. Dort haben wir reine Codierung. Und bei dem Codieren gibt es natürlich auch schon eine Reihe von Fragen, die auch gleich kurz nochmal angesprochen werden, nämlich welches Format nehme ich überhaupt, welche Kompressionsrate brauche ich. Das hängt von verschiedenen Parametern ab, im Wesentlichen sozusagen von der Quelle und vom Empfänger natürlich. Dieses Transkodieren, Transcoding, ist eine zweite Situation, die nur dann eine Rolle spielt, wenn wir im Prinzip vorproduzierte oder mit einer größeren zeitlichen Verzögerung übertragene Inhalte haben. Das heißt, wir haben das Original, das kodiert wird, zum Beispiel im DV-Format, also in dem meistens hochqualitativen Videoformat, deswegen steht hier RAW Video, also in der Version, aus der wir sowohl hohe als auch niedrige Qualität erzeugen können, die höchste, die wir brauchen, und niedrigere. Und das Transkodieren heißt, dass ich nun möglicherweise mehrere Versionen oder abhängig von der Situation eben eine bestimmte Version erzeuge, die dann ausgespielt wird. Das kann also heißen, zum Beispiel, es gibt einen hochqualitativen Videoinhalt und davon werden zwei Versionen, eine High-Quality-Version und eine stärker komprimierte Version, abgelegt, die beide alternativ zum Abruf angeboten werden. Trifft man zum Teil schon in YouTube oder in so Mediatheken von den großen Fernsehsendern solche Dinge, wo man bei entsprechender Bandbreite auf eine höhere Qualität umstellen kann. Oder es kann auch sein, dass, wenn das selten abgerufene Inhalte sind, dass sozusagen zum Zeitpunkt des Abrufs erst berechnet wird, sozusagen, welche Version wir brauchen und die vielleicht auch on the fly ausgerechnet wird, womit wir dann so ein bisschen wieder bei der Realzeitkodierung sind. Also das ist dieser Begriff der Transkodierung, was auch ein Begriff ist, der in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, der aber auf einer anderen Ebene existiert, nämlich bloß sicherheitshalber nochmal erwähnt, ist das Repurposing, also Inhalte für einen anderen Zweck zu verwenden. Das kann man schlecht so als Wort ins Deutsche übersetzen. Das bedeutet, dass ich bestimmte Inhalte in einer anderen Art und Weise einsetze, als sie ursprünglich produziert wurden. Also im Prinzip ist die Fernsehausstrahlung von Kinofilmen ist schon ein einfacher Fall von Repurposing. Das heißt, in dem Moment, wo ich bestimmte Inhalte nehme und die für einen ganz anderen Zweck verwende, tritt das auf. Also könnte zum Beispiel sein, dass ich für Werbezwecke eben Videowerbung haben will und die nehme ich aus Anzeigen, die ursprünglich mal, oder aus Clips, die ursprünglich mal fürs Fernsehen als Werbeclips produziert wurden. Das wäre so ein typischer Fall von Repurposing, wo ich sozusagen Videowerbung fürs Web generiere, dadurch, dass ich letztlich auch in so einem Transkodierungsverfahren wahrscheinlich in der technischen Umsetzung aus einem vielleicht sogar sehr hochwertigen, vielleicht HD-Video Format eben was produziere, was vielleicht sogar bloß irgendwie Briefmarken große kleine Randdarstellung in der Webseite ist. Das heißt, da ist der Auslöser dieses Repurposing und das, was dann passiert, technisch ist das Transcoding. Ja, wie bestimmt sich diese Bandbreite? Das ist natürlich so eine Entwurfsentscheidung, die jetzt die Leute, die so einen Dienst anbieten, sich sehr gründlich überlegen müssen. Also zuerst mal, was sind denn überhaupt die Parameter, um die es dabei geht? Also wenn wir Video insbesondere anschauen, bei Audio ist es nicht mehr ganz so schlimm, dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, die man einstellen kann, um die Bandbreite zu bestimmen. Also zum Beispiel, ganz wichtig, die Bildgröße. Also ich muss dabei, wie wir wissen, zwei Dinge haben. Das eine ist die Auflösung, die mein Endgerät hat, und das zweite ist die Anzahl der Pixel. Dann kann ich sozusagen in Zentimetern oder Inch ausrechnen, wie groß das Bild tatsächlich ist. Und das hängt natürlich stark ab von dem Wiedergabegerät. Also wenn ich jetzt letztlich ein Fernsehgerät zum Beispiel als Anzeigegerät benutze, also irgendwie über eine Set-Top-Box gehe, dann wird eine gewisse Mindestqualität in der Regel vorausgesetzt, die also im Wesentlichen dem Standardfernsehen mindestens entspricht, idealerweise dem HD-Fernsehen. Also das, was man so typischerweise an YouTube-Qualität zum Beispiel kennt, ist für ein Fernsehgerät eher unbefriedigend. Dagegen, wenn ich mir sicher bin, dass das sowieso nur auf dem PC angeschaut wird, dann kann ich natürlich durchaus in der Größe und Auflösung deutlich runtergehen, weil es dann eben die Möglichkeit gibt, nur ein kleines Fenster zu benutzen, zum Beispiel bei Anzeigen. Also das wäre ein ganz wichtiger Parameter. Das zweite ist natürlich die Bildwiederholrate, also 25 Frames pro Sekunde oder auch niedrigere Raten, was durchaus sinnvoll sein kann, wenn wir eben mit der Bandbreite ein Problem haben und wenn die Inhalte eben so sind, dass da nicht allzu viel Bewegung drin ist. Wenn man zum Beispiel bei Anzeigen kann man sich das vorstellen, wenn bloß irgendwelche Bilder hintereinander eingeblendet werden, dann gehen niedrigere Raten natürlich ohne weiteres auch. Und dann gibt es noch die Detailraten, also zum Beispiel welches Chroma-Subsampling benutzt man, welche Audioqualität wird bei dem Video dazu genommen, also ist es Mono, Stereo, ist es Mehrkanal, was man sehr selten haben wird, also nur wenn man dann wieder eben am Ende sozusagen eine Set-Top-Box hat, die es auch dekodieren kann. Und auch abhängig vom Inhalt natürlich, wenn da eine Sprachspur ist, dann werde ich bei der Tonauflösung eben auch nicht so weit gehen müssen, als wenn da jetzt zum Beispiel klassische Musik übertragen wird. Und zu guter Letzt natürlich eben einfach der Kompressionsalgorithmus. Der ist natürlich auch noch ein Parameter, den ich einstellen kann und der unter Umständen ja skalierbar ist und mehr oder minder viel Verlust sozusagen in Kauf nehmen kann. Ja, also das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt im Prinzip habe. Das bedeutet, bei diesem Encoding- oder Transcoding-Prozess habe ich ja irgendein Software-Tool, irgendeinen Kompressor, bei dem ich das einstellen kann, welche dieser Parameter ich jetzt tatsächlich benutzen will. Das ist ganz typisch in irgendwelchen Dialogboxen dort einzustellen oder über Kommandozeilenparameter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Bandbreitenbeschränkung, wobei wir in der Regel uns auf die Access Networks konzentrieren müssen, also auf die letzte Meile, sagt man so auf amerikanisch, zum Endverbraucher hin, zum Kunden hin. Was insbesondere Engpässe gibt, wenn man an Privatkunden denkt. Im Firmenbereich ist es in der Regel kein großes Problem mehr, weil die eben an irgendwelchen LANs hängen. Ich habe ja mal so typische Bandbreiten aufgeschrieben, wobei dann natürlich welche vorkommen, die inzwischen schon fast historisch ausschauen, nämlich die Modembandbreiten dort oben. So lange ist es jetzt auch wieder nicht her, dass es Modems gab, und die 56.6 Modems sind ja durchaus auch in der Bandbreite vergleichbar zu ISDN, so in etwa. Und man muss auch sehen, in dem Moment, wo sie in andere Regionen sozusagen gehen mit dem, was sie an Inhalten anbieten, also zum Beispiel in Entwicklungsländer irgendwelche Informationen verbreiten, was durchaus Sinn machen kann, ganz großen Sinn machen kann, im Sinn von, was weiß ich, Entwicklungshilfe, wo es um irgendwelche Informationen zur Landwirtschaft oder was auch immer geht, da können natürlich Videoinhalte absolut richtig wichtig und entscheidend sein, und dann ist es natürlich nicht unbedingt sinnvoll, die jetzt in HD-Videoqualität bereitzustellen, sondern man muss dann eben doch wieder damit rechnen, dass dort irgendwelche schlichten Telefonleitungen mit Modems sind, über die das am Ende übertragen wird. Also insofern sind die nicht ganz zu vernachlässigen, und man sollte zumindest mal die Größenordnung sich so ein bisschen anschauen. Und dort muss man sagen, es ist sozusagen alles, was quasi über Telefonleitungen im Sinn von dem Sprachkanal geht, bis hin eben zu ISDN, ist einfach eine ganze Größenordnung schlechter als alles das, was dann spezifisch auf Datenübertragung hin optimiert ist, also insbesondere DSL und alle Nachfolger davon gehen zwar auch über Telefonleitungen, aber sind eben spezialisierte Übertragungstechniken, die einen bestimmten Bandbereich, einen bestimmten Frequenzbereich benutzen, der von der Sprachübertragung nicht benutzt wird. Und da kommt man schon mal um Faktor 10 mindestens höher, als wenn man das in dem Sprachkanal überträgt. Naja, und das heißt natürlich, dass ich irgendwie jetzt so einen Kompromiss finden muss. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich das den gleichen Inhalt jetzt für ein Modem, für ein 28.8-Modem in einem kleinen Format, was weiß ich, in 176 mal 144 Pixel übertrage, und wenn jemand eine DSL-Anschluss hat, dann ist es in einem größeren Format übertragen, was natürlich auch irgendwie die Frage aufwirft, wie entscheide ich das denn überhaupt, was da am Ende für ein Endgerät da ist, wie die Übertragungsstrecke ausschaut. Da gibt es auch verschiedene Lösungen. Ich kann das wirklich messen sozusagen, indem die Software auf der anderen Seite mir zurückliefert, wie denn tatsächlich die Übertragungsrate ist. Oder in allermeisten Fällen gibt es irgendwo einen Einstellungsdialog, wo das mal festgelegt wird. Also ganz häufig bei solchen Sachen wie QuickTime oder RealPlayer gibt es irgendwo in den Einstellungen einen Dialog, wo man sagen kann, was ist denn die Geschwindigkeit meiner Netzverbindung, die dann in der Regel auch irgendwie in diesen Kategorien ausgedrückt ist. Habe ich Modem oder habe ich DSL? Ja, das sind jetzt so Beispiele, wo man so ein bisschen sieht, was man da tun kann. Also wenn wir jetzt die gleiche Videoquelle haben mit 270 Megabit pro Sekunde und wir wollen das jetzt auf drei verschiedene Varianten sozusagen komprimieren, das eine für DVB, also für Videobroadcast für Fernsehgeräte, das eine für einen Hochleistungsübertragungskanal DSL oder Kabelmodem und dann für ein kleines Modem sozusagen eine Telefonleitung, dann habe ich natürlich ganz andere Anforderungen. Sie sehen, dass das also einmal 40 zu 1 einmal 330 zu 1 einmal 4700 zu 1 an Kompression bedeutet, und 4700 zu 1 ist natürlich so ohne weiteres nicht zu realisieren. Sie sehen dort unten, was dann tatsächlich die Kompressionsalgorithmen, die Videokompressionsalgorithmen leisten können, vielleicht zu Faktor 30. Und das reicht im Prinzip dann natürlich schon ganz gut, wenn wir jetzt die hochqualitative Ausstrahlung haben. Das heißt, hier können wir die Bildgröße, die ist in dem Fall eben der 20x480, also ein Fernsehbild, die können wir so lassen. Die Framerate können wir so lassen. Wir können vielleicht an anderen Stellen ein bisschen drehen, also zum Beispiel beim Color Subsampling, und das reicht uns schon, um die notwendige Kompression zu erreichen. Damit haben wir also im Prinzip das fast die gleiche Qualität wie die Video Source und eben den Kompressionsalgorithmus wie ein MPEG oder ähnliche Verfahren liefern. Und das reicht uns schon, um dort in etwa hinzukommen. Ja, wenn ich jetzt ein Kabelmodem habe, dann muss ich natürlich nochmal einen Faktor 4 ungefähr weiter runter. Das ist am einfachsten dadurch zu erreichen, dass ich das Bild verkleinere. Das sieht man hier, die Frame Size verkleinere und vielleicht auch die Frame Rate. Ein bisschen an der Kompression. Und damit kommen wir auf eine, sogar mit einem insgesamt nicht ganz so aggressiven Kompressionsalgorithmus, auch auf eine sehr bequeme Datenrate, die dafür passt. Ja, und wenn ich das Modem sozusagen als Ziel habe, dann muss ich halt noch weiter runter, muss ich die Bildgröße noch weiter verkleinern und eventuell die Framerate, in dem Fall jetzt bis auf 5 runter, was jetzt wirklich heißt, dass wir ja, also keinen wirklich flüssigen Videoeindruck in der Regel mehr haben werden, sondern dass das ein bisschen ruckelt. Das ist dann aber wirklich sozusagen eine Übertragung, ja, wo ich die nackte Information sozusagen rüberbringen will. Also für irgendein Lehrvideo, irgendwelche Nachrichten oder so kann das, was weiß ich, Wetterbericht, ja, in der Landwirtschaft oder so, kann das immer noch extrem hilfreich sein. Ein großer Genuss wird es wahrscheinlich in der Regel nicht mehr sein. Also Unterhaltungsvideos gehen dann nur noch ganz eingeschränkt. Das ist auch nur ein Beispiel, das ich jetzt genau so aus der Literatur übernommen habe. Die Quelle steht ja auch dabei. Ich soll bloß nochmal klar machen, dass es da so ein breites Spektrum gibt. Ja? Required Data Reduction ist einfach sozusagen, was ist der Unterschied zwischen der Quelle und dem, was uns die technische Übertragungsleitung liefert. Und die Compression ist nur das, was muss der Kompressionsalgorithmus dazu beitragen. Ja, also das ist in dem Fall so, wenn wir jetzt hier das DSL-Kabelmodem nehmen, da braucht man einen Faktor 330 weniger als die Target-Datenrate. Und das leistet nur zum kleinen Teil der Kompressionsalgorithmus. Wesentliche Teile liefern das verkleinerte Bild und die verkleinerte Framerate. Das ist eigentlich nur zur Wiederholung, wenn ich jetzt schon über Größen rede von Bildern, da gibt es natürlich auch Standardformate, also insbesondere die klassischen Fernsehbildgrößen, die jetzt für NTSC und PAL ein bisschen verschieden sind, aber im Wesentlichen 720 mal ungefähr 500 sind. Dann gibt es ein SIF, ein Standard Interchange Format, das also schon ein ganzes Stück kleiner ist, das im CD-ROM-Bereich sich eingebürgert hat, also grob die Hälfte in beiden Dimensionen. Und sehr ähnlich ist das CIF, sehr verbreitet, was insbesondere ja, in Videokonferenzen eingeführt ist und an vielen anderen Stellen benutzt wird. Also das wäre ein klassisches Format, wo Sie dann doch ein Viertel nur der Bildgröße sozusagen haben, es geht ja in beiden Dimensionen und nochmal deutlich verkleinert ist dann dieses Quarter-Ziff, wo sie also nochmal in beiden Dimensionen halbieren und damit also doch natürlich von der Auflösung her deutlich kleineres Bild haben. Das heißt, sie haben natürlich die zwei Möglichkeiten, denn das wird in einem kleinen Fenster dargestellt oder wenn sie es entsprechend vergrößern, dann ist natürlich das Bild entsprechend grob. Aber das sind so die wichtigsten Formate, die es so gibt, also insbesondere das volle Videoformat CCR601, das ZIF und das QCIF, sollten wir eigentlich kennen. Jetzt haben wir noch das Problem, dass der gleiche Inhalt natürlich jetzt in verschiedenen Qualitäten abgelegt werden muss. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, es gibt bestimmte Formate, die haben uns auch zum Teil schon angeschaut, also QuickTime zum Beispiel kann das und bestimmte andere Formate auch, in denen eine Datei im Prinzip mehrere Qualitäten unterstützt. Das heißt, ich habe eine Vereinfachung in der Administration, dass ich im Prinzip aus der gleichen Datei durchs Abspielen erst festlege, welche Qualität rausgespielt wird. Oder ich muss wirklich eben mehrere separate Dateien haben für die verschiedenen Qualitäten. Und dann ist eben das, was ich eigentlich schon gesagt habe, die Frage, wie wird es denn ausgewählt? Das Häufigste ist immer noch, dass man eben irgendwo was einstellt auf der Webseite. Eleganter ist natürlich, wenn es in irgendeiner Form vorkonfiguriert wird. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel kann irgendein Internet Service Provider kann das schon irgendwie vorkonfigurieren, dass es bei der Installation mit eingetragen wird. Oder es kann dynamisch bestimmt werden. Dann muss aber natürlich der Client und der Server entsprechend zusammenarbeiten, dass der Server wirklich Rückmeldung vom Client kriegt über die aktuelle Datenrate, was aber in bestimmten Protokollen durchaus ja, ich kenne RTSP zum Beispiel, durchaus auch unterstützt wird. Ein Beispiel, dass solche Dinge schon praktisch auch wirklich vorgesehen sind. In einem Standard zum Beispiel, das SMILE, das sich vielleicht der eine oder andere noch so ganz grob erinnert, das ist also ein XML-basierter Standard für Multimedia-Verbunddokumente, der aber auch benutzt wird, einfach zum Beispiel im Web-TV, um einfach Inhalte sozusagen bereitzustellen und den Player zu konfigurieren, den Player zum Beispiel bestimmte Bereiche für Untertitel bereitzustellen, verschiedene parallele Audioströme zu verwalten. Und dort gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit mit diesem Switch-Statement, hier in dem Fall für Audio 4 verschiedene Bitraten sozusagen parat zu stellen und bereitzustellen. Und in dem Fall ist der Standard auch so definiert, dass der Player dann, wenn er die Möglichkeit hat, hier 4 verschiedene Alternativen mit einer bestimmten System-Bitrate abzuspielen, dass er dann eben aus seiner Information, welche Bitrate denn im System verfügbar ist, dann die geeignete zu wählen. Also die erste, die kleiner ist als also die größtmögliche innerhalb der Bandbreite, die das aktuelle System hat. Also insofern wird das in Standards durchaus unterstützt, wobei man sagen muss, das SMILE ist ja, vielleicht nicht mehr so ungeheuer stark verbreitet, aber es ist ein ganz schönes Beispiel, wo man ganz klar sieht, wie sozusagen einem Player angeboten wird, was sind die Alternativen, und der Player dann von sich aus den richtigen Strom auswählen kann, ganz einfach dadurch, dass er dann eben hier die richtige URL sozusagen nimmt im nächsten Request und dann eben die Datei 1 bis Datei 4 eben die richtige auslöst, sozusagen auswählt. Das führt jetzt noch ein anderes Thema natürlich, dass wir ja nun Verbundmedien sozusagen präsentieren. Also denken Sie mal an so eine Video-Webseite, die jetzt vielleicht ein Hauptfenster hat, wo ein Video läuft, dann haben Sie vielleicht noch irgendwelche Anzeigenfenster und Sie haben Audio, das dazu läuft, vielleicht noch diverse andere Dinge, zum Beispiel die zeitlich integriert sind, also dieses, was steht hier als Pre-Roll Advertisement, das kennen Sie vielleicht auch, dass wenn Sie auf bestimmte Inhalte zugreifen, dass die zwar für Sie on demand gestreamt werden, aber vorher eine Werbeeinblendung kommt. Das ist ja sozusagen ein Gesamtdesign, das man baut. Und zunächst mal muss das natürlich irgendwie auch beschrieben werden. Das kann man mit HTML machen, in Grenzen. Es kann aber durchaus sein, dass das, wie gesagt, zum Beispiel bei dem Pre-Roll-Advertisement im Bereich des Streaming eigentlich schon passiert. Oder wenn ich bei Sprachauswahl für Untertitel arbeite, dann ist ein HTML auch nicht die richtige Technik, weil das ja wirklich genau mit dem Video synchronisiert werden muss. Und dafür gibt es also eine Reihe von Beispieltechniken, die Sie im Prinzip auch schon kennengelernt haben. Ich denke, zwei, die Sie irgendwo schon mal getroffen haben, ist einerseits das SMILE, das zum Beispiel von RealPlayer unterstützt wird oder von Ambulant oder anderen Spezialplayern dafür. Und MPEG-4 ist vielleicht das am weitesten verbreitete, was wirklich diese Möglichkeiten hat, indem Sie Verbunddokumente beschreiben können und sagen können, hier ist ein Textfeld und da wird je nach Situation das eine oder andere Strom eingeblendet. QuickTime wäre eine dritte Variante, aber das ist technisch von MPEG-4 fast nicht unterschieden. Ein Thema ist natürlich dabei, und das ist ganz interessant eigentlich und führt jetzt so ein bisschen von diesen ganz technischen Sachen noch ein kleines bisschen ja, in ganz allgemeine Fragen. Wenn ich jetzt verschiedene Medienelemente kombiniere, und dabei auch irgendwie Repurposing betreibe. Also zum Beispiel, ich habe Videoangebote, die irgendwo auf meinem Server liegen, für die ich werben will, und dann muss ich zum Beispiel ein Standbild anbieten. Das kennen Sie bei YouTube zum Beispiel, das sind irgendwie Featured Videos oder Related Videos oder so. Und dort wird ja das entsprechende Video nicht gleich abgespielt, sondern es wird ein Standbild angeboten, das einem so irgendwie einen Eindruck von diesem Video geben soll. Da ist es natürlich insgesamt eine sinnvolle Sache, dass ich jetzt bei der Komposition der Seite nicht einfach irgendwelche Standbilder nehme, sondern es kann durchaus für das gleiche Video zum Beispiel verschiedene Standbilder geben. Und sagen wir mal, im fortgeschrittenen Design von so einer Seite kann man ja eine Entscheidung treffen, sagen wir, die ganze Seite ist insgesamt irgendwie in Blautönen gehalten und wir haben jetzt eines dieser Videos drin, bei dem das Standbild in quietschigen Orange plötzlich daherkommt. Das macht vielleicht gar nicht viel Sinn, wenn man das nicht besonders betonen will. Also wäre es sinnvoller, wenn es dort auch irgendwie in ruhigeren Farbtönen zum Beispiel ein Standbild gibt, dann das zu nehmen. Das heißt, Ein Thema sozusagen, das sich da auftut, ist insbesondere, wenn dieses Komponieren von Webseiten, die nun aus verschiedensten Medien bestehen, wenn das automatisch passiert, was immer mehr der Fall ist. Bei YouTube sehen Sie es ganz deutlich. Da greift kein Editor mehr ein, kein Redakteur mehr ein, der sagt, jetzt diese Standbilder werden zusammenkombiniert. Dann tut sich da natürlich eine große Lücke auf, irgendwie ein vernünftiges Design einerseits zu erreichen, einen vernünftigen optischen Gesamteindruck zu erreichen, einen ästhetischen Gesamteindruck und andererseits das aber der Maschine zu überlassen. Und da gibt es auch Forschungsarbeiten dazu, wo es im Prinzip um sowas geht, wie die Gesamtstruktur von so einem Multimedia-Gebilde, das aus verschiedenen einzelnen Medienbestandteilen besteht, zu beschreiben, sowas wie eine Grammatik, eine Video-Audio-Grammatik festzulegen. Und letztlich bedeutet das natürlich, dass wir es wieder irgendwie mit Metadaten zu tun haben. Wir müssen natürlich jetzt über die einzelnen Standbilder, die zur Verfügung sind, zum Beispiel Meta-Informationen haben, in welchem zum Beispiel, was ist der dominierende Farbton da drin, wie groß ist der Kontrast da drin oder was auch immer, bis dahin, welcher Sprache ist eventueller Text, der da drin vorkommt, ausgedrückt. Das ist auch besser, wenn alles auf Englisch ist, als wenn bestimmte Sachen auf Deutsch und andere auf Spanisch und auf Italienisch sind, was bei YouTube zum Beispiel ohne weiteres passieren kann. Und was man an der Stelle natürlich sieht, ist sozusagen wieder so ein großer offener Bereich, der irgendwie in das Grenzgebiet reinführt zwischen den Metadaten, die wir uns angeschaut haben, also ganz technischen Fragen, auch die Frage, wie komme ich denn überhaupt an diese Standbilder, wie kann ich die extrahieren, zum Beispiel aus einem Video, also ganz technische Überlegungen. Andererseits aber auch die Brücke hinzuschlagen eben zu gestalterischen Prinzipien, und im Prinzip wird es langfristig heißen, dass wir irgendwie gestalterische Prinzipien nicht mehr statisch anwenden, dass wir nicht mehr sagen, hier ist sozusagen ein Layout, das wir nun so übernehmen für eine Webseite, sondern dass wir die sozusagen in dynamische Regeln irgendwie kodieren müssen, wo dann irgendeine Maschine, die das zur Laufzeit ausführt, dann sozusagen die konkrete Gestaltungsentscheidung trifft. Und das bedeutet natürlich, das ist vielleicht gerade für die Kunst- und Multimedia-Leute interessant, dass irgendwie gestalterische Entscheidungen irgendwie auch stärker heißen, dass man sozusagen vorprogrammiert, dass man nicht unbedingt alles selber ausgestalten kann, sondern eigentlich was auf einer Metaebene gestaltet, was dann im Detail in der Gestaltung von der Maschine übernommen wird. Und da tut sich tatsächlich ein interessantes Forschungsgebiet auf. Also ich habe hier auch an der Stelle verschiedene Autoren versucht, so ein bisschen zu erwähnen, also wo man so ein bisschen nachlesen kann auch dazu. Das ist nicht ein Forschungsgebiet, in dem furchtbar intensiv gearbeitet wird, aber das sozusagen dann doch zeigt, dass es hier einiges zu tun gibt. Ja, Produktionsketten war das, ist ein bisschen ein Thema, das jetzt nicht so sehr in die Gestaltung reingeht, sondern vielleicht mehr in die betriebswirtschaftliche Seite reingeht. Was braucht man denn eigentlich bei der Medienproduktion so alles? Also ich habe dann einen Artikel von einer holländischen Quelle, vom QUI, also an der Universität Amsterdam, ein Forschungsinstitut, die nun mal einfach zusammengeschrieben haben, was denn so alles dazugehört bei der Medienproduktion. Ich denke, vieles ist ziemlich klar. Man muss es natürlich irgendwie überlegen, was man tut. Man muss aufnehmen, archivieren, Metadaten erzeugen, was überhaupt nicht trivial ist. Man muss die konkreten Medieninhalte, die man jetzt braucht, abfragen. Meistens ist es so, denken Sie an eine Nachrichtensendung oder so, dass ich viele Inhalte habe und daraus bestimmte Inhalte auswähle, die ich tatsächlich habe, die vorher eben produziert worden sind. Muss das Ganze dann in eine Gesamtaussage zusammenbauen. Das schließt so ein bisschen vielleicht an das an, was wir gerade vorher hatten, dass eine Seite, die mehrere Medieninhalte hat, einheitlich nicht nur gestaltet sein soll, sondern auch eine geschlossene Aussage haben soll. Und das Ganze muss dann natürlich technisch sozusagen zusammengeführt werden, publiziert werden und verteilt werden. Und wir haben auch schon mal so einen groben Ablauf gesehen, der also von Capture bis Viewing führt. Das Bild gab es schon mal. Da ist natürlich ein Bereich da drin, das sind die wirklichen Server, und da gehört natürlich, was glaube ich in der letzten Version noch nicht dabei war, gehört natürlich auch ein Webserver rein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was das konkret heißt, na, da oben, das sind irgendwelche Kameras oder vielleicht auch Rechner, die das von einer anderen Quelle sozusagen einlesen. Das Encoding heißt, dass wirklich Kompressionsalgorithmen laufen, Umkodierung stattfindet, auch in der, wie wir vorher gesehen haben, der Bildgröße und Ähnlichem. Das sind Arbeitsplätze oder automatische Server, wobei man das nicht ganz unterschätzen darf. Das geht so, für kleine Umfänge geht das auch auf so einem Laptop, die werden ja auch immer leistungsfähiger. Aber wenn das im großen Maßstab und mit Realzeitanforderungen gemacht werden soll, dann ist hier jede Menge Rechenleistung verbunden. Wir wissen ja, dass Videokompression eine sehr aufwendige Geschichte ist. Also so eine Anekdote, die ich erzählen kann, ist, als wir angefangen haben hier mit Podcasts und Videoaufzeichnungen von Vorlesungen, hatten wir unter anderem einen ausführlichen Werbe- oder Marketing-Vortrag von Apple in dem Bereich, die also uns dort angeboten haben, uns zu unterstützen, wenn man das im breiten Umfang einführt. Und zentrales Bestandteil des Angebots dort war im Prinzip, was im ersten Moment ganz überraschend ist, nicht irgendwie so sehr die Kameras und die Sachen, die im Hörsaal stehen, sondern jede Menge Zeug, was in ein Rechenzentrum kommt, mit irgendwelchen Hochleistungsservern, die eben innerhalb sehr kurzer Zeit mit einem automatisierten Workflow diese Videokompression erreichen können. Also deren Vision war, und das ist tatsächlich das, was ja langfristig wohl auch passieren wird, dass wenn jetzt zum Beispiel in einem Hörsaal eine Videoaufzeichnung passiert, irgendwo Kameras fest installiert sind, dass im Prinzip am Ende der Vorlesung jemand irgendwie ausschaltet und dann automatisch ein Workflow gestartet wird, der die Umrechnung, Komprimierung und so weiter auslöst und ein paar Minuten, Idealfall, oder wahrscheinlich ein paar Stunden eher, später steht es automatisch auf irgendwelchen Webseiten oder in dem Fall im iTunes Store zur Verfügung. Und das bedeutet, Encoding heißt nicht bloß irgendwie mal schnell den Prozess starten, sondern das kann heißen, da ist ein hochkomplexes Verfahren in einem Rechenzentrum mit verbunden. Auch diese Storage-Medienarchive, wenn Sie sich vorstellen, was das Medienarchiv vom Bayerischen Rundfunk oder vom ZDF sein wird, ich fürchte, dass das alles noch nicht so gut organisiert ist, dass das in einem digitalen Archiv zur Verfügung steht, aber irgendwann wird es mal so sein. Und da kann man sich schon vorstellen, dass da auch eben enorme Informatikanforderungen, einfach Rechenzentrumsanforderungen dahinter sind. Die Webserver sind auch nicht trivial, das haben wir uns schon angeschaut, es sind normalerweise viele Server, regional vielleicht verteilt. Sie müssen irgendwie die Last zwischen den Servern ausgleichen. Und dann gibt es eben das eigentliche Delivery Network, Content Delivery Network, was auch nochmal möglicherweise separate Server sind, die auch wieder vielleicht in den einzelnen Kopfstationen oder so stehen in der großen Stadt. Also wirklich in den sozusagen Points of Presence der Internet Service Provider. Also das Ganze ist, wenn man es sozusagen skaliert auf einen großes Angebot anschaut, steckt da sozusagen sehr viel dahinter. Wenn Sie einfach die Rechner anschauen, die da stehen, dann ist das also viel mehr als jetzt irgendwie so ein PC. Wenn ich sowas entwerfe, dann habe ich natürlich auch irgendwie viel Geld in die Hand zu nehmen, um sowas überhaupt aufzubauen oder um Dienste einzukaufen von einem Service Provider, der mir zum Beispiel das Hosting anbietet oder das Content Delivery Network. Das heißt, ich muss irgendwie auch schon eine Entscheidung treffen, wenn ich jetzt das betriebswirtschaftlich anschaue, wie weit wird das skalieren, wie schnell werde ich wie viele Kunden erreichen und welche Zuverlässigkeit brauche ich, kann ich damit leben, dass das irgendwie am Anfang vielleicht zusammenbricht und die Leute sind so interessiert, dass sie das dann weiter abrufen werden, oder ist es so, dass beim ersten Mal, wenn ich sowas anbiete und es bricht zusammen, dass ich dann meine Kunden schon so verschreckt habe, dass sie nie mehr wiederkommen. Also ich würde, das kann man nicht sozusagen zu Ende diskutieren, aber ich will bloß sozusagen die Existenzgründerfragen sozusagen, die sich da stellen, so ein bisschen antippen. Und natürlich ist es so, dass das nicht einer macht alleine, sondern, das habe ich gerade so ein bisschen angedeutet, in der Regel sind das natürlich verschiedene Firmen. Also typische Service Provider, die man einbeziehen wird, sind abgesehen von dem Internet Service Provider natürlich einer, der sich um die Verteilung der Inhalte kümmert, was der gleiche natürlich sein kann wie der Internet Service Provider. Dann muss es irgendjemand vielleicht geben, ein Rechenzentrum, der mir das ganze Hosting betreibt. Dann kann das Encoding von einer speziellen Firma betrieben werden, da gibt es also auch Spezialunternehmen, die nichts anderes machen oder in diesem Segment zumindest nichts anderes machen, als Video zu kodieren. Und sogar die Verbreitung von Inhalten jetzt zwischen der Quelle sozusagen und dem Medienspeicher ist auch nochmal ein Thema für sich. Also wenn Sie gerade an die ARD zum Beispiel denken, die haben, soviel ich weiß, es ist auch schon einige Jahre her, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die hatten sehr aufwendige Verträge mit der Telekom für die Zusammenschaltung sozusagen der Videoinhalte von ihren regionalen Sendeanstalten dann zu dem gemeinschaftlichen Programm. Das sind ARD Stern, hieß das Ding damals. Weil die natürlich ihre Inhalte dezentral produzieren und man letztlich zentral darauf zugreifen muss. Und das ist auch ja, wieder mal so eine Content-Distribution-Frage. Was wird wirklich sozusagen vorab übertragen? Was wird on-demand übertragen? Braucht man irgendwie Caching? Also auch eine Menge von Dingen, die wieder eigentlich ein Spezialunternehmen fast erfordert. Das ist jetzt ein Beispiel, bloß um zu zeigen, was da an Geschäft sozusagen insgesamt dahinter steckt. Das ist eine Firma, die man auch im Netz gut finden kann, Telestream, die verschiedenste Produkte macht, unter anderem für einen Endverbraucher, also irgendwie so der Windows Media Player Plugin für den QuickTime Player auf dem Mac ist so ein Produkt von Telestream. Aber das hier ist ein professionelles Produkt, die Flip Factory. Und das ist jetzt jemand, der also wirklich ein teures, kostet irgendwie viele tausend Dollar die Lizenz, ein teures Produkt, genau für den das Segment hergestellt hat. Da sieht man auch, wo eben da Marktchancen sind. Automatisierte Transkodierung ist deren Thema. Das heißt, genau diesen Prozess des Umkodierens eben vollautomatisch zu machen. Hier sind drei konkrete Fallstudien. Das eine ist ein Fernsehsender zum Beispiel, der 8 Stunden vielleicht, also ein Nischensender sein, 8 Stunden am Tag Programm hat, der das Ganze dann eben archivieren will und als Video on Demand zur Verfügung stellen will, kennt man im Prinzip mit den Mediatheken. Das bedeutet, das muss irgendwie live, das Programm, das aufgezeichnet werden, muss kodiert werden und sobald entweder das ganze Programm oder ein Teil des Programms abgelaufen ist, muss eben die Transkodierung passieren, das Ganze auf den Streaming-Server abgelegt werden oder auf den Streaming-Servern, was also ein komplexer Arbeitsablauf ist. Oder das Beispiel 2 ist Media Flipping, also Flipping ist deren Begriff für Transcoding on Demand. Das heißt, sie haben Transcoding on Demand, sie haben zum Beispiel einen großen Kabelkanal, der vielleicht für regionale Sportsendungen ein großes oder Sportaufzeichnungen ein großes Videoarchiv hat, vielleicht sogar gegen Geld oder gegen eine Subskription diese Dinge anbietet. Da können Sie aber nicht sich darauf verlassen, dass das sozusagen sehr häufig abgerufen wird, sondern Sie haben ein großes Archiv mit sehr vielen Inhalten und es werden individuell einzelne Sachen daraus abgerufen, weil irgendjemand halt seinen Lieblingsclub da mal sehen will. Das heißt, Sie müssen ein hochqualitatives Format halten und dann erst, wenn der Request kommt, das Ganze transkodieren, wobei dort andere Aufgaben mit dazukommen, zum Beispiel Watermarking ist eine Geschichte, die eben auch explizit von Telestream angeboten wird, dass man so ein Label mit einsetzen kann, in dem Fall visuelles Watermarking, könnte aber auch nicht sichtbares Watermarking sein. Naja, und das dritte ist, wenn ich Zusammenarbeit unterstützen will zum Beispiel, man kann sich eine große Werbeagentur oder einen im Werbegeschäft angesiedelten Workflow vorstellen, wo jetzt über ein neues Commercial, also einen neuen Werbeclip irgendwie diskutiert wird und ich habe 100 Leute, die mitreden wollen, die in der Firma irgendwo eine Rolle haben, denen muss der Entwurf der Werbeagentur vorgelegt werden und die wollen zum Beispiel dann per E-Mail oder so Kommentare dazu abgeben. Das bedeutet wieder, dass ich möglicherweise damit rechnen muss, dass da irgendeiner in einer regionalen Niederlassung irgendwo sitzt in Afrika oder so, wo er entsprechend schlechte Bandbreitenanforderungen hat. Das heißt, dem muss ich vielleicht eine Sache mit niedriger Bandbreite zustellen, aber er soll es eben doch zeitnah haben können. Es darf jetzt keine Riesendatei sein, die dem seinen ganzen Internetzugang blockiert. Andere können das vielleicht lokal irgendwie vor Ort in hoher Qualität haben. Wäre also jetzt wieder eine komplett andere Anwendung, wo ich auch verschiedene Versionen erzeugen muss. Also ich glaube, die Beispiele sind überzeugend genug, dass das eine komplexe Softwarelösung erfordert, die diese Workflows, diese Schritte hintereinander unterstützt und eben die Transkodierung in verschiedensten Qualitäten. Und das Ganze eben je nachdem, zeitlich eben in einem Ablauf oder nach Bedarf in einzelnen Schritten. Ja, und ein letztes Produkt in dem Bereich Inhalte, Produktion, Inhalte Management sind diese sogenannten MAM-Systeme, Media Asset Management. Das ist ein Bild, das von dem Herrn Dimitriades stammt, das sozusagen nochmal versucht, so ein bisschen den Rahmen herzustellen für das Ganze. Geht vielleicht sogar ein bisschen sehr weit, aber es ist ja die Frage, was ist denn überhaupt Inhalt? Inhalt ist letztlich irgendwas, was gar nicht so sehr in Bits tatsächlich festzuhalten ist, sondern die Inhalte ist eigentlich was, was erst in einem komplexen Prozess entsteht. Also wenn man hier ist so eine Kette irgendwie angegeben, die jetzt bei keinen Daten anfängt, interessant wird es für uns, wo irgendwo ein Signal da ist, dann kann man sagen, irgendwann haben wir Daten, das sind geordnete, mehr als geordnete Bits, sondern geordnete Bits, bei denen eine Interpretation möglich ist. Wenn die Interpretation wirklich anfängt, dann ist es, haben wir Informationen vor uns. Also wir haben zum Beispiel Worte einer Sprache oder Objekte in irgendeiner Bildsprache. Das Ganze wird aber dann sozusagen eine Ebene höher in Wissen umgesetzt, weil wir diese Worte vielleicht verstehen. Also auch wenn die Worte in der Sprache sind, die wir nicht kennen, dann hilft uns das noch gar nichts. Das ist zwar Information, aber wenn wir die Sprache können, dann gibt es Verstehen dafür. Da braucht ein bestimmtes Hintergrundwissen. Und genauso bei Bildern, ob ich die Objekte erkenne, wenn das jetzt also irgendwelche im Video aus irgendeinem Produktionsprozess ist, von irgendeinem Produkt, das ich überhaupt nicht kenne, dann habe ich das Gleiche wie bei der Fremdsprache. Ja, und dann kann man das natürlich noch eins weiter treiben und sagen, allein das sozusagen aufgrund des Hintergrunds Wissen, das Wissen aufzunehmen, reicht auch noch nicht. Das ist das, was Sie für, vielleicht hier in Vorlesungen auch erkennen, dass Sie schon bis zum Wissen sozusagen vordringen. Aber wenn Sie jetzt dann sich irgendwann mal im Diplomstudiengang für eine mündliche Prüfung vorbereiten, dann versucht man so ein bisschen diesen nächsten Schritt zu haben, dass man nicht bloß Wissen hat, sondern das Wissen irgendwie integrieren kann in ja, eine eigenständige Weltsicht vielleicht, was dann hier mit Wisdom, also mit Weisheit beschrieben ist. Und gut, dass der letzte Schritt dann in keine Daten mehr führt. Also die Erleuchtung ist vielleicht jetzt tatsächlich ein Stückchen übertrieben. Aber was das ganze Bild zunächst mal darstellen soll, ist, dass wir eigentlich Inhalte zunächst mal nicht bloß als Bits annehmen können, sondern dass da komplexe Prozesse damit verbunden sind, die zu interpretieren und erst durch das Zusammensetzen von Inhalten, die eine bestimmte Bedeutung für uns haben, entsteht wirklich sinnvoller und wichtiger Inhalt sozusagen, Content. Ja, und das bedeutet natürlich, dass möglichst viele dieser Prozesse, also bis zur Erleuchtung wird es sicher nicht gehen, aber viele dieser Prozesse irgendwo auch maschinengestützt sozusagen nachgespielt werden müssen. Bisschen banaler gesehen, auch aus dem gleichen Buch, wenn ich Inhalt irgendwie mit Inhalt Geld verdienen will, dann habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also ich klassisch kann ich Anzeigen schalten, ich kann was kassieren dafür, dass das einzeln angesehen wird, ich kann ein Abo verlangen oder ich kann meine Inhalte weiterverkaufen an jemand anders, der die irgendwo mit einbindet. Das Spannende ist, dass in so einer Netzlösung, in so einer Netzwelt, ich nun alle diese Dinge gleichzeitig machen kann. Hat man vorher mit Repurposing auch gesehen. Also der gleiche Inhalt kann in der verschiedensten Art und Weise genutzt werden. Also und das führt dazu, dass man Produkte haben will irgendwo auf dem Markt und das dafür gibt es auch wieder spezialisierte Firmen, die sowas liefern, die nun genau diesen Bereich bedienen. Also einerseits so flexibel zu sein, dass ich die verschiedensten Möglichkeiten, die Inhalte zu nutzen und damit Geld zu verdienen, unterstützen kann. Andererseits eben auch möglichst weit in diesem Strom sozusagen von Interpretation zu gehen. Und diese Produkte, die haben so schöne Namen wie Digital Asset Management, Media Asset Management, wobei das im Prinzip an der Stelle Digital Asset Management oft auch noch irgendwelche Word- oder Excel-Dateien umfassen kann. Rich Media ist häufig ein Begriff, der benutzt wird, wenn Video und Audio dabei ist. Also Rich Media Asset Management wäre ein möglicher Name. Und da kommen natürlich eine ganze Menge Dinge die zusammen, die da integriert werden müssen. Es muss eine Workflow-Unterstützung da sein, also der Arbeitsablauf muss irgendwie modelliert werden können. Es müssen die Medienbearbeitungswerkzeuge integriert sein. Und insbesondere muss ich natürlich den Zugriff auf die Inhalte, also eine große Mediendatenbank, bis hin zur Integration von externen Quellen, also Syndikationslösungen, in ein Produkt sozusagen integrieren. Auch das mehr oder minder so ein Hinweis darauf, was es denn im Prinzip an Produkten geben kann oder auch auf Marktbereichen gibt, von denen man vielleicht sonst sich gar keine richtige Vorstellung macht. Da sind große Firmen beteiligt. IBM hat zumindest Produkte in dem Bereich gehabt. IBM zieht sich ja zunehmend aufs Consulting-Geschäft zurück. Insofern ist das jetzt mehr sozusagen Lösungsanbieter für Digital Asset Management-Lösungen. EMC wäre ein klassischer Anbieter von Speicherlösungen. Auch die sind in dem Bereich aktiv gewesen oder sind auch noch aktiv. Aber es gibt natürlich auch hochspezialisierte Anbieter, die durchaus ein gutes Geschäft damit machen. Also auch wieder Beispiel für ein Produkt. Da auch nicht ins Detail gehen, aber auch da können Sie wieder im Web nachschauen, wenn Sie das interessiert. Das war im Prinzip, wie das in dem Geschäft häufig üblich ist, eine Firma, die eigentlich Artesia hieß und ihr eigenes Produkt nur für Digital Asset Management hatte. Die ist jetzt in OpenText aufgegangen und das Produkt heißt jetzt Artesia DRM als Produkt der Firma OpenText. Wird aber dort weiterentwickelt und integriert auch mit anderen Lösungen. Ja, und was diese Artesia Softwarelösung zum Beispiel kann, ist natürlich zunächst mal Medien importieren. Also zum Beispiel kann ich Medien per E-Mail in das System einspeisen, also irgendwelche Korrespondenten schicken, irgendwelche Audiokommentare oder so per E-Mail, die landen automatisch in dem System, wenn das alles richtig organisiert ist. Hot Folders zum Beispiel, also ich kann irgendwelche an Arbeitsplätzen Netzfolder vorsehen, Netzverzeichnisse, wo die Leute einfach bloß eine Datei reinschieben und die wird dann automatisch von dem System sozusagen integriert und bis hin natürlich zu einer vollautomatischen Integration dann in den live ausgestrahlten Strom integriert. Also das ist auch kein absolutes futuristisches Beispiel. Wir haben schon vor Jahren in der Diplomarbeit beim Bayerischen Rundfunk zusammen sowas gemacht, wo wir Begleitinformationen zum digitalen Audiosignal, die sozusagen ausgestrahlt wurden, wenn man auf den Audiostrom über einen Videokanal zugegriffen hat, irgendwelche aktuellen Bilder dazu eingeblendet werden können. Und das war wirklich so, dass der Redakteur eigentlich bloß eine Datei ablegt in einem bestimmten Ordner und das dann nach einem kurzen Verarbeitungsschritt automatisch in dem Strom auftaucht, was für den Redakteur eine sehr einfache Lösung ist. Also sowas, Medien überhaupt reinzukriegen, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Da muss es natürlich gespeichert werden, also Multimedia-Datenbanken drin sein. Dann haben wir den Arbeitsablauf, der nun individuelle Arbeitsabläufe umfasst. Zum Beispiel, ich komme an meinen Arbeitsplatz, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Denken Sie an zum Beispiel redaktionelle Arbeitsplätze, wo nun Beiträge, die geliefert werden, zuerst mal zum Beispiel von Kunden irgendwie, von Teilnehmern aus dem Netz irgendwie geliefert werden, die zunächst mal begutachtet werden müssen, ob man die jetzt wirklich einbauen kann ins Programm oder nicht. Oder auch ganze Gruppenprojekte, wo eben Abstimmungsprozesse passieren. Also eben zum Beispiel ein Werbeclip muss von bestimmten Leuten begutachtet und befürwortet werden, bevor es weitergeht. Was dann letztlich zu diesem individuellen Ansichten, Projektansicht führt. Ja, und das Ganze konzentriert sich bei vielen dieser Systeme, eben drum steht ja das DAM da, das Asset in der Mitte, um sogenannte Assets. Das heißt, ich habe irgendwelche Objekte, Produkte, Medienprodukte, bei denen es letztlich darum geht, was ist mit denen passiert, wo kommen die her, wer hat sie verwendet, wie werden sie verwendet. Und zumindest eine der Sichten, die so ein System haben kann, die das gerade von einem Workflow-System oder so unterscheidet, ist, dass es ganz stark das Asset in den Mittelpunkt stellt, das Medienasset, also einen Videoclip, einen Audiobeitrag, eine Grafik oder was auch immer. Und den Rest sozusagen drumherum baut, die Projektsicht zum Beispiel, die Workflow-Sicht. Ja, da gibt es also so interessante Papers, die nun über Assets reden. Eine Sache, die, also aus diesem Artesia White Paper, eine wichtige Sache ist, dass ein Asset natürlich nicht bloß Inhalt ist, sondern eben auch zusammen mit Metadaten. Weil, haben es vorher gesehen, bloß ein Videostrom sagt mir gar nichts. Wenn der einen Namen hat, ist schon besser. Aber je mehr ich darüber weiß an Metadaten, wenn ich weiß, da spricht der Barack Obama zu irgendwelchen amerikanischen Farmern in der und der Stadt an dem und dem Zeitpunkt, dann kann ich damit viel mehr anfangen, weil es ein großer Unterschied ist, ob der das vor der Wahl oder nach der Wahl oder jetzt gemacht hat. Dementsprechend macht es unter Umständen einen gravierenden Unterschied, an welcher Stelle das ich zum Beispiel in irgendwelche Nachrichten einblende. Also so ein Asset als Struktur gesehen, als Datenstruktur gesehen, umfasst also ganz viele Sachen. Also zum Beispiel die Metadaten, die Rechte, die wir hatten, natürlich, wo ist es verfügbar, Abspeicherung sozusagen, aber auch sozusagen noch ein Schritt in Richtung Web-Informationssysteme gedacht. Was sind denn die Vokabeln, die da vorkommen, ist denn die Einordnung sozusagen in eine Begriffswelt? Was sind zum Beispiel Links, die weiterführen, solche Dinge. Das ist jetzt wieder, und das ist auch der Abschluss von diesem Kapitelchen, so ähnlich wie vorher nochmal ein Versuch aus den reinen Produkten, das war jetzt ein Einblick, was es an Produkten gibt, rauszugehen in das, was vielleicht so im Forschungsbereich Themen sein könnten, wo man da auch noch vieles tun kann. Also eine interessante Sache ist zum Beispiel diese sogenannte semantische Lücke in Content Management für Medien. Das hat viel zu tun mit dem, was ich vorher gesagt habe. Computational Media Aesthetics heißt das. Das heißt, wie kann ich automatisch sozusagen analysieren, mit Zahlen in den Griff kriegen, was in einem Video dargestellt wird, welche ästhetischen Eigenschaften. Das hat jetzt nicht so sehr die Inhalte, ist es der Barack Obama, sondern auch die ästhetischen oder vorwiegend die ästhetischen Sachen. Was hat das für eine emotionale Wirkung, was hat das für eine visuelle Wirkung? Also zum Beispiel, ist das sehr hektisch oder ist es sehr ruhig? Da kann man durchaus Dinge machen, die untersucht werden können. Und darauf hat sich dieses Papier vor allem bezogen, das sozusagen den Fluss, den optischen Fluss in dem Video analysiert. Ich will auf die Zahlen nicht im Detail eingehen, aber man sieht, da geht es um Längen von Abschnitten sozusagen und von Bewegungsgrößenordnungen. Und die Idee ist, dass ich einen Videostrom sozusagen analysiere in seine einzelnen Einstellungen, dann für die einzelne Einstellung eine Menge von Features ausrechne, zum Beispiel wie hell ist es, welche Farbe dominiert, welche Bewegungsgrößenordnungen und Richtungen gibt es da drin, wie ist der Ton verteilt, die Energie im Ton verteilt, also gibt es, was weiß ich, dauernd irgendwie einen Hintergrundbrummen oder gibt es an einer Stelle einen Knall, das macht natürlich einen riesen Unterschied. Und das Ganze kann ich dann sozusagen in der Weiterverarbeitung daraufhin analysieren, dass ich aus verschiedenen dieser Dinge schon was semantisch Aussagekräftigeres kriege, also zum Beispiel aus der Helligkeit und dem Farbton kann ich was über die Grundstimmung rauskriegen. Aus der Bewegung und der Länge der einzelnen Einstellungen kann ich was rauskriegen. Was hat das für einen Rhythmus, das ganze Ding? Also da zum Beispiel wechselweise immer zwischen zwei Perspektiven hin und her geschaltet. Und natürlich die Frage, mit welchem Tempo geht das Ganze denn voran? Und aus diesen Gesamtinformationen kann man sich vorstellen, dass sowas wie eine Grammatik von diesem Film entsteht, in der ich, also das, was ich jetzt extrahieren kann aus dem Feature sozusagen, auf bestimmte grammatische Prinzipien abbilden kann und sagen kann, das ist also typischerweise, was weiß ich, eine Sporthandlung oder es ist eine Spielfilmhandlung, das ist eine Dokumentarhandlung und kann das sozusagen ganz verschieden beeinflussen. Das kann es entweder benutzen, um Metadaten zu gewinnen, das geeignet zu archivieren. Ich kann es benutzen, um Dinge richtig zu komponieren, dass Dinge, die ruhig und hektisch sind, nicht auf der gleichen Seite zusammenkommen. Oder ich kann es auch benutzen, um sozusagen die Adäquatheit zwischen dem visuellen Ausdruck und dem, was inhaltlich da ist, vielleicht in den Griff zu kriegen. Also auch da wieder so eine vielleicht akademische Spielerei, wo man sagt, man will sozusagen Teile dessen, was Semantik und Gestaltung umfasst, schrittchenweise irgendwie technisch in den Griff kriegen. Auch da wieder einfach ein Beispiel dafür, dass sozusagen in diesem interdisziplinären Bereich noch ganz viel zu tun gibt. So. Das war jetzt das Kapitel 11, doch noch ein bisschen ausführlicher als eigentlich dachte. Das ist genau der Moment natürlich, um die Pause zu machen. Nach der Pause gibt es das Kapitel 12, das sind ein paar Folien mehr, auf denen sind aber ganz viele Beispiele, auch historisch nette Beispiele drauf. Das geht dann wirklich in den neuen Bereich Multimedia-Konferenzen. Also machen wir Pause bis um 5:30 Uhr, auf der Uhr dort oben in der Hörsaaluhr. Bis gleich.